Vielen Dank euch, dem Lobpreisteam. Ich glaube, wir sind auch in eine gute Haltung hineingeführt worden, um dem Wort Gottes zu lauschen. Und ich würde euch bitten, zur Schriftlesung aufzustehen, aus Ehrfurcht vor Gott und seinem Wort. Ich habe heute ein berühmtes Gleichnis und ich habe es aus der Fassung vom Matthäus. Das Matthäus-Evangelium, Kapitel 13, Vers 3 bis 9 und 19 bis 23 aus der Zürcher Übersetzung. Ich finde es sogar schön, wenn wir das zusammenlesen. Das ist irgendwie so ein bisschen krumm von mir hier, aber für euch ist das gerade. Ich stehe seitlich. Okay. Lass uns das zusammenlesen und auf Gottes Wort hören. Und er sagte ihnen vieles in Gleichnissen. Seht, der Seemann ging aus, um zu säen. Und beim Säen fiel etliches auf den Weg. Und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde fand, und ging sogleich auf, weil die Erde nicht tief genug war. Als aber die Sonne aufging, wurde es versenkt, und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen schossen auf und erstickten es. Wieder anderes fiel auf guten Boden und brachte Frucht. Das eine 100-fach, das andere 60-fach, das dritte 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. Und dann die zweite Passage, wo die Erklärung kommt, die Auslegung Jesu. Immer wenn jemand das Wort vom Reich hört und es nicht versteht, kommt der Böse und raubt, was in sein Herz gesät ist. Hier ist der Same auf den Weg gefallen. Der Same, der auf den felsigen Boden gesät wurde. Hier hört einer, der das Wort und nimmt es sogleich freudig auf. Doch er hat keine Wurzeln, sondern ist unbeständig. Wenn es dann zu Bedrängnis und Verfolgung kommt, um des Wortes willen, kommt er gleich zu Fall. Der Same, der unter die Dornen fiel, hier hört einer das Wort, und die Sorge dieser Welt und der trügerische Reichtum ersticken das Wort, und es bleibt ohne Frucht. Der Same, der auf guten Boden gesät wurde, hier ist einer, der das Wort hört und versteht, der trägt dann Frucht, sei es 100-fach, sei es 60-fach, sei es 30-fach. Amen. Soweit Gottes Wort. Ihr könnt euch gerne wieder setzen. Jesus erzählt einige Gleichnisse über das Reich Gottes. Und oft geht es bei ihm um Samen. Samen sind unscheinbare Wunderwerke. Aber sie tragen alles in sich. Sie enthalten genetische Information, Energie für Wachstum und eine schützende Samenschale. Der Philosoph und Theologe Dallas Willard hat mal gesagt, der Same hat eine ordnende Kraft. Ein Samenkorn bringt Ordnung. Aus einem Tomatensame wächst eine Tomatenpflanze, keine Gurkenpflanze. Da sind die Informationen drin, aus der Tomatensamen wächst also eine Tomatenpflanze. Nichts ist darin zufällig, sondern klar geordnet. Und jetzt Jesus sagt, der Same ist Gottes Wort. Das bedeutet, Gottes Wort trägt Kraft in sich. Es kann Leben ordnen, innen wie außen. Jesus gebraucht im Gleichnis häufig die Formulierung, das Wort vom Reich. Mit dieser Wortkombination ist die gesamte Verkündigung Jesu, seine gesamte Botschaft gemeint. Im Gleichnis gibt es vier Böden. Fast alles ist bei diesen vier verschiedenen Situationen gleich. Der Sämann ist gleich, der Same ist identisch, die Bedingungen. Nur der Ackerboden ist unterschiedlich. Das ist der Punkt. Nicht der Same, also Das Wort ist das Problem. Der Boden ist es. Die Frage liegt auf der Hand, warum wirkt Gottes Wort nicht bei allen gleich? Oder warum verändert Gott und sein Wort uns Menschen nicht automatisch? Jesus gibt mit diesem Gleichnis und seiner Verkündigung eine Antwort. Gott zwingt nicht. Gott stülpt nichts über. Er baut aus uns keine Roboter, indem er uns perfekt verdrahtet. Gott will Beziehung. Er will, dass wir lernen. Er will, dass wir mitgehen. Er will, dass wir ihm Antwort geben. Und das Herz spielt dabei eine Schlüsselrolle. Mit Herz ist jetzt nicht das Gefühl gemeint, sondern das Zentrum des Menschen. Dort fallen Entscheidungen. Dort entsteht ein Ich will oder ein Ich will nicht. Jeder Mensch hat den Freiraum zu sagen, mein Wille geschehe. Und Gott respektiert das auch. Aber wenn es dazu führt, dass dieser Mensch, auch wenn es dazu führt, dass dieser Mensch das Ziel seines Lebens verfehlt. Das Gleichnis sagt, der Same ist stark, aber ohne offenes Herz bleibt er wirkungslos. Schauen wir uns doch die erste Ackerbodensituation mal genauer an. Der Weg ist hart. Der Same bleibt liegen, es dringt nichts ein. Dann kommen die Vögel. Jesus sagt, das ist das Böse. Aber das Problem beginnt schon früher. Der Mensch hört, aber versteht nicht. Und hier muss man mal genauer hinsehen. Verstehen ist nicht nur eine Kopfsache. Es hat mit unseren Herzen und damit auch wiederum mit unserem Willen zu tun. Wer dem Wort keinen Raum gibt, wird es nicht verstehen. Wer sich innerlich verschließt, bleibt außen vor. Dann war das Wort schnell wieder weggenommen. Nicht, weil das Wort schwach ist, sondern weil es keinen Zugang bekommt. Der Feind nutzt genau das. Er arbeitet mit Herzen, die sich gegenüber Gott verschlossen haben, und verstärkt die Wirkung. Er verstärkt die Ablehnung gegenüber Gottes Wort, indem er weitere Zweifel ausstreut. Das ist doch alles veraltet. Das betrifft dich gar nicht. Das ist doch Träumerei. Zu schön, um wahr zu sein. Das kann ja keiner leben. Das ist viel zu extrem. Vielleicht kennt ihr diese Aussagen. So wird der Boden hart, bevor überhaupt gesät wird. Die Jünger reagieren in unserem Gleichnis anders. Sie verstehen auch nicht. Sie verstehen nicht alles, was Jesus sagt. Aber was machen sie? Sie gehen zu Jesus und fragen. Das ist der entscheidende Unterschied. Nicht verstehen ist vorübergehend kein Problem. Aber nicht fragen und sich resigniert zurückziehen ist ein Problem. Gehen wir zum nächsten Boden, der felsige Boden. Hier sieht alles zunächst mal ganz gut aus. Man könnte sagen, zupackende Entschlossenheit, Begeisterung, Freude. Aber es bleibt oberflächlich, es sind keine vertiefenden Wurzeln. Sobald Druck kommt, bricht alles zusammen. Jesus sagt, Bedrängnis gehört dazu. Glaube ohne Widerstand, das gibt es nicht. Das Problem ist nicht der Druck, das Problem ist die fehlende Tiefe. Hier zeigt sich Charakter, oder genauer gesagt, der fehlende Charakter. Charakter ist das, was trägt, wenn es schwer wird. Nicht das, was du dir vornimmst, sondern das, was du tatsächlich tust. Der Philosoph, den ich vorhin schon zitiert habe, Dallas Willard, sagt, Charakter ist die innere Struktur, aus der Handeln automatisch entsteht. Charakter ist das, was du tust, ohne darüber nachdenken zu müssen. Wenn diese Struktur fehlt, kippt alles ganz schnell. Gefühle übernehmen, Gewohnheiten übernehmen. Jakobus beschreibt das Grundproblem des steinigen Ackerbodens in seinem Brief in Jakobus 1, Vers 21 bis 25 lesen wir: Nehmt das Wort, das in euch hineingepflanzt wurde, bereitwillig auf, denn das hat die Macht, euch zu retten. Es genügt aber nicht, das Wort nur zu hören, denn so betrügt man sich selbst. Man muss danach handeln. Jeder, der das Wort nur hört und nicht in die Tat umsetzt, ist wie ein Mann, der sein Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Er schaut sich an, läuft davon und hat schon vergessen, wie er aussieht, wie er aussah. Doch wer sich in das vollkommene Gesetz vertieft, in das Gesetz der Freiheit, wer es immer vor Augen hat und nicht vergisst, was er wahrnimmt, sondern danach handelt, der wird dabei glücklich und gesegnet sein. Jakobus bringt es auf den Punkt. Hören alleine reicht nicht. Tun entscheidet. Ohne Umsetzung bleibt alles oberflächlich. Und Oberflächlichkeit hält keinem Druck stand. Der nächste Boden, der Boden mit den Dornen. Mir scheint, dass dieser Ackerboden aktuell die Situation von vielen Menschen, insbesondere auch von Christentreffen, beschreibt. Viele scheitern nicht am Widerstand gegen die Wahrheit. Nochmal, viele scheitern nicht am Widerstand gegen die Wahrheit, sondern an der Konkurrenz der anderen Angebote. Das Wort ist da, aber anderes ist lauter und raumgreifender. Sie lehnen das Evangelium nicht ab, aber anderes verdrängt es aus ihren Herzen. Jesus nennt hier drei gefährlich wuchernde Dornen, die früher oder später den keimenden Samen von Gottes Wort ersticken. Nochmal, Gottes Wort selber ist kraftvoll, extrem kraftvoll. Es hat diese ordnende Kraft in sich. Aber diese drei Dornen, die sind eine Gefahr. Sorgen, Reichtum und Lukas nennt noch die Freuden des Lebens, also Genusssucht. Zum Ersten, Sorgen ziehen Energie ab. Sie binden Gedanken, aber sie lösen nichts. Sorgen wollen Vertrauen zerstören und rauben Mut und Zuversicht. Wir denken manchmal, Sorgen ist ein harmloses Ding. Nein, Sorgen wollen unser Vertrauen in Jesus zerstören und rauben etwas. Komme ich zum Reichtum. Reichtum ist nicht unbedingt neutral, weil Reichtum gerne eine Illusion erzeugt. Es erzeugt die Täuschung, dass wir die Kontrolle haben, dass wir Sicherheit haben und dass wir komplett unabhängig sind. Das ist eine Gefahr, die durch Reichtum sehr schnell erzeugt wird. Das stimmt nicht. Wir haben nicht die Kontrolle, wir haben nicht die komplette Sicherheit, wir haben nicht Unabhängigkeit. Das stimmt nicht, aber es fühlt sich gut an. Und genau darin liegt die Täuschung. Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Beides funktioniert gleichzeitig nicht. Man entscheidet sich, manches Mal auch unbewusst. Dann kommt noch ein dritter Punkt. Die Freuden des Lebens, Genusssucht. Nicht Freude an sich, sondern ein Leben, das sich nur um sich selbst dreht. Das Wort, das Jesus verwendet, ist mit dem Begriff Hedonismus verwandt. Vielleicht kennt ihr den. Der Hedonismus ist eine Philosophie, die Lust und Genuss als höchstes Gut des Lebens betrachtet. Dafür charakteristisch sind solche Dinge wie immer mehr Komfort, immer mehr Ablenkung, immer mehr ich will mich gut fühlen. Vielleicht klingt das für den einen oder anderen harmlos, ist es aber nicht. Wenn die selbstzentrierte Haltung zum Maßstab wird, dann bleibt kein Raum für Gott. Dornen sind nicht immer spektakulär. Sie wirken oft leise, aber sie ersticken. Sie ersticken das Wort Gottes. Zum Glück hat Jesus hier nicht aufgehört mit diesem Gleichnis, sondern es gibt auch einen guten Boden. An was erkennt man den guten Boden? Den guten Boden erkennt man am Ergebnis. Er bringt Frucht. Nicht alle Böden gleich viel, aber alle etwas. Jesus bewertet nicht die Menge. Er sagt nicht 30-fach ist schlecht, 60-fach ist ein bisschen besser und 100-fach ist spitze. Er bewertet überhaupt nur die Tatsache, dass Frucht entsteht. Im Lukas-Evangelium wird noch etwas präziser beschrieben, was den guten Herzensboden ausmacht. Bei anderen jedoch ist es wie bei der Saat, die auf guten Boden fällt. Mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen hören sie das Wort. Sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen und bringen Frucht. Ein gutes Herz ist aufrichtig. Ein gutes Herz bleibt dran. Ein gutes Herz lässt sich nicht schnell entmutigen. Vielleicht stellt sich jetzt für den einen oder anderen die Frage, ja, wie entsteht denn ein solches Herz? Kommt das automatisch? Ich glaube, für Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen, ist der erste Schritt erstmal Umkehr zu ihm. Eingestehen, ich brauche ein neues Herz. Ich kann mein altes Herz bzw. meinen alten Menschen nicht verbessern. Wenn du zu Jesus kommst und ihm um Vergebung deiner Schuld bittest und ihm dein komplettes Leben anvertraust, dann schenkt er dir ein neues Herz. Hier geht es um die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Es geht um den fundamentalen Unterschied zwischen mein Wille geschehe und dein Wille geschehe. Es hat einmal jemand gesagt, dass über dem Eingangstor zum Himmel steht, dein Wille geschehe. Und über dem Eingangstor zur ewigen Finsternis, mein Wille geschehe. Wie entsteht ein aufrichtiges Herz bei Christen, die schon dieses neue Herz geschenkt bekommen haben? Jesus gibt uns eine Antwort in Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. Bleibt in mir, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist keine Theorie, das ist die Praxis. In ihm bleiben. Ein stabiles Herz bei einem Christen entsteht nicht durch eine einmalige Entscheidung, sondern durch Bleiben in Jesus, durch Beziehung, durch Gewohnheiten. Das ist vielleicht unbequem, diese Nachricht, aber sie ist realistisch. Was kann konkret helfen? Erstens, glaube ich, eine klare Entscheidung, ich will Jesus in meinem Charakter ähnlich werden. Manche wollen das gar nicht, obwohl sie Jesus nachfolgen. Ich finde das zutiefst traurig, aber das ist erstmal eine Grundentscheidung in meinem Herzen. Ich will so leben wie Jesus. Ich will so denken, entscheiden, sprechen und handeln wie mein Meister. Er ist der Herr. Und das ist eine Grundvoraussetzung für ein verändertes Herz, dass ich es existenziell will. Dass ich eine Sehnsucht danach habe. Dass ich merke, wo ich noch nicht da bin, dass mich das schmerzt und nicht, dass mir das komplett egal ist. Dass ich nicht nur die Vorteile meiner Rettung, sondern auch die Mühen und den Verzicht der Heiligung, um Gott mit meinem Leben groß zu machen, auf mich nehme. Nicht halbherzig, sondern, wie die jungen Leute sagen, all in. All in. Zweitens, ich glaube, dass Transformation, Veränderung unseres Willens häufig indirekt geschieht. Was meine ich damit? Es entscheidet kaum jemand, ab morgen will ich nur noch das Gute. Vielleicht habt ihr das auch mal so entschieden und habt gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist. Ich glaube, dass es indirekte Formung unseres Herzens, vor allem durch geistliche Übungen, die ich regelmäßig praktiziere, braucht. Einsicht allein formt uns nicht, sondern die Praxis von guten Gewohnheiten. Welche guten Gewohnheiten praktiziere ich selber und empfinde sie als heilsam in der Formung meines Herzens? Ich glaube, regelmäßige Stille in der Gegenwart Gottes. Es zeigt mir, wer ich bin, wenn mich nichts ablenkt. Wir haben gerade vorhin gehört, wir haben so viel Ablenkung, das ist die Konkurrenz, die mich wegziehen will von Jesus. Stille entzieht der Dauerablenkung die Macht. Stille schafft Abstand zwischen Reiz, einem Reiz zur Sünde und der Reaktion. Und in diesem Abstand, darin entsteht Freiheit. Stille vor Gott macht mich empfänglich für Gott. Stille formt indirekt, nicht direkt, indirekt meinen Charakter. Zweites, ein regelmäßiger Umgang mit Gottes Wort durch Meditation, Schriftlesung, also Meditation meine ich Nachdenken über Gottes Wort, dass ich es wiederkäue, immer wieder. Bibelstudium, Bibelgespräch, auch mit anderen, dass ich höre, was sie sagen, und Bibelbeten, dass ich den Text der Bibel in mein Gebet einbaue. Jesus sagt in Matthäus 4, Vers 4, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und der Schreiber des Römerbriefs, hat schon gemerkt, dass es nicht automatisch ist, dass unsere Gedanken gleich auf der richtigen Spur sind. Deshalb schreibt er in Römer 12, richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt. Und unser Denken formt auch wieder unseren Charakter, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, dass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Der Umgang mit Gottes Wort formt indirekt meinen Charakter. Ein Punkt, den viele vielleicht schwierig finden, aber den ich genauso wichtig finde, regelmäßiger Verzicht durch Fasten. Es entlarvt meine Abhängigkeiten. Fasten stärkt den Willen, kann mich Stück für Stück von Abhängigkeiten und Impulsen und Begierden lösen und macht mich empfänglicher für Gott. Jesus selber hat gefastet. Ich tue das, was Jesus tut oder tat. Fasten ist kein Selbstzweck in der Jüngerschaft Jesu, sondern ein Werkzeug, das mir zeigt, wer und was mich wirklich steuert. Und es gibt mir die Chance, das neu zu ordnen. Jesus sagt mal, diese Art, ja, es geht um eine schwierige Belastung, die geht nur durch Fasten und Gebet. Fasten formt indirekt meinen Charakter. Ein weiteres, was ich als Workaholiker wirklich lernen musste, eine regelmäßige Sabbatpraxis. Workaholiker denken, sie können durch ihr Arbeitspensum alles regeln. Eine Art von Kontrolle, Sicherheit brauchen sie. Und da gibt es den radikalen Gegenentwurf, den Jesus selber und natürlich der Vater schon bei der Schöpfung eingeführt hat. Eine Sabbatpraxis. Es ist der Gegenentwurf zum getriebenen Leben. Der Sabbat unterbricht den Produktionszwang. Der Ruhetag beginnt nicht, weil alles fertig ist, sondern weil ich es bewusst liegen lassen darf. Der Sabbat lehrt mich, ich bin nicht das, was ich leiste. Der Sabbat trainiert mein Vertrauen in Gott und seine Güte. Ich gebe etwas von meiner Kontrolle ab. Der Sabbat richtet mich auf Gott aus. Nochmal, die regelmäßige Sabbatpraxis formt auch wieder indirekt meinen Charakter. Wir haben zu Hause angefangen, freitags um 19 Uhr alles stehen liegen zu lassen, manchmal mit Freunden zusammen was zu essen, aber einfach der Arbeit auf Wiedersehen zu sagen, am Freitagabend und dann machen wir weiter am Sonntag. Samstag müssen wir auch schaffen, zu Hause. Aber das ist für mich selber ein ganz wichtiger Gehorsamsschritt gegenüber Jesus, Dinge sein zu lassen. Vielleicht schluckt er jetzt und atmet nochmal tief durch, falls ihr bisher die Luft angehalten habt. Wir sind gleich fertig. Das Ziel ist jeweils nicht die geistliche Übung. Das Ziel ist ein verändertes Herz. Das möchte ich nochmal klar zum Ausdruck bringen. Das Ziel ist ein verändertes Herz, ein aufrichtiges Herz, ein Herz, das dranbleibt, ein Herz, das sich nicht entmutigen lässt. Darum geht's mir. Darum geht's Jesus. Am Ende läuft natürlich durch dieses Gleichnis alles auf die Frage hinaus, welcher Boden bin ich? Das Gleichnis informiert nicht nur. Das Gleichnis fordert heraus. Der Ackerboden oder diese Ackerböden sind aus meiner Sicht keine festen Kategorien. Sie können sich verändern. Das ist meine und deine Chance für Lebensbereiche mit aktuell steinigen oder dornendurchwachsenen Böden. Der Unterschied liegt, und das sage ich nochmal, nicht im Samen. Gottes Wort ist kraftvoll. Der Unterschied liegt in deinem und meinem Herzen. Jesus ruft dazu auf, guter Boden zu werden. Aufrichtig, lernbereit und gehorsam, damit Frucht entsteht und damit Gott sichtbar wird in unserem Leben. Amen. Den Nachschlag gibt's noch, Nachtisch mit persönlichen Fragen, wo ich nochmal auch euch stille lassen möchte, mal anderthalb Minuten, geht jetzt nicht um den ganzen Stilletag. Vorhin haben wir schon gewitzelt drüber, dass die Predigt ein bisschen länger dauert und der Johannes hat mir versichert, ihr seid alle mit 2:30 ganz gut, wenn ihr da nach Hause kommt, aber das wird heute nicht stattfinden. Das wird nicht stattfinden. Also nochmal, welcher Boden bin ich? Überleg dir das mal ehrlich, wahrhaftig vor Gott, welcher Boden bin ich? Was erstickt bei mir die Frucht? Und was werde ich konkret ändern? Du bist allein vor Gott hier. Ist gar nicht entscheidend. Man kann ja solche Predigten immer für den Nachbarn auch hören. Und denken, ja, der hat's nötig. Der hat heute diese Predigt sehr nötig. Bitte hör das für dich selber. Ich höre die Predigt auch für mich selber. Du stehst hier als Antwortender, als Reagierender vor Gott. Und ich auch. Überlege das und ich schließe dann mit einem Gebet ab. Herr, ich danke dir, dass du uns als dein Gegenüber geschaffen hast. Und dass du möchtest, dass jeder Mensch gerettet wird. Und doch ist da so eine große Kluft zwischen uns und dir. Ich danke dir, dass du Jesus gesandt hast, dass wir gerettet werden können, dass wir zum Leben finden können. Und ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, dass wir auch durch den Heiligen Geist das leben können, was du uns sagst, wie wir leben sollen. Ich danke dir, dass du uns, als du an Himmelfahrt in den Himmel aufgefahren bist, nicht hilflos alleine zurückgelassen hast. Ich danke dir, dass wir dein Wort haben, wo wir lesen, wie du gelebt hast. Wie du als Mensch und Gott gelebt hast und dass wir dadurch und davon lernen können. Ich bete für jeden, der heute eine Sehnsucht gespürt hat und gemerkt hat, eigentlich will ich wirklich so leben, wie du lebst, aber ich habe da größere Defizite. Mein Herz wird abgelenkt von so vielen verschiedenen Dingen. Ich bete, dass du jedem Einzelnen, der dieses Defizit heute erkannt hat, dass du jedem Einzelnen zeigst und hilfst, wie er dir nachfolgen kann und wie er ein beständiges, ein auf dich ausgerichtetes Herz bewahren kann und erhalten kann. Geist Gottes, wirke du weiter an uns, damit wir nicht am Ziel vorbeischießen, sondern dass wir dir Freude machen, dass unser Leben dich reflektiert, dass unser Leben Frucht bringt. Herr, danke, dass du möchtest, dass jeder in diesem Raum 30, 60 oder 100-fach Frucht bringt, dass das dein Wunsch ist. Und ich bete, dass es die Wirklichkeit wird bei jedem. Amen.